Ich möchte mit euch ein Studium machen, das wir eigentlich schon kennen sollten, aber ich finde es doch sehr wichtig, dass wir das ein wenig auffrischen, weil es dabei um einen ganz bestimmten Punkt geht. Und zwar kommt daraus deutlich hervor, wie unsere Erlösung bereits geschehen ist. Wie sehr Gott alles getan hat, was in seiner Macht steht, um uns zu erlösen und wie, was das alles beinhaltet. Wir werden uns ein wenig im Alten Testament umschauen, wie Gott es eigentlich beabsichtigt hat, dass er uns diesen Segen gibt, den Segen der Erlösung. Und ihr kennt Abraham, ihr wisst, dass Abraham eine ganz bestimmte Erfahrung gemacht hat mit dem Herrn. Eigentlich zwei große Erfahrungen. Die erste Erfahrung war die Geburt seines Sohnes und dann die zweite große Erfahrung, die er hatte, er musste seinen Sohn opfern oder sollte seinen Sohn opfern. Aber schauen wir uns einmal an in 1. Mose, was der Herr zu Abraham sagte. 1. Mose Kapitel 15. Und wir lesen dort ab Vers 4. 1. Mose 15 ab Vers 4. Hier heißt es, und siehe, der Herr sprach zu ihm, er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leibe kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er hieß ihn hinausgehen und sprach, sieh gen Himmel und zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm, so zahlreich soll dein Same sein. Und jetzt kommt dieser berühmte Vers. Jetzt heißt es in Vers 6, Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnet er ihm zur Gerechtigkeit. Jetzt kommt die Frage, wie wurde Abraham gerecht? Was haben wir gerade erfahren aus diesen Versen? Wie wurde Abraham gerecht? Durch Glauben. Musste er dafür etwas tun, um gerecht zu werden? Nein. Stimmt ihr mit mir überein, dass er allein durch den Glauben gerecht wurde? Es ist das, was der Vers sagt. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete ihm zur Gerechtigkeit. Was noch? Was tat Abraham noch? Findet ihr sonst noch etwas in diesen Versen? Nein. Gott hatte Abraham verheißen, dass sein Same so zahlreich sein würde wie die Sterne am Himmel. Und diese Verheißung war an absolut keine Bedingung gebunden, außer den Glauben. Abraham erlangte diese Verheißung, empfing diese Verheißung allein durch den Glauben. Das bedeutet, es war ein freies Geschenk. Diese Verheißung war nicht gebunden an irgendetwas, was Abraham tun sollte, und dann würde er die Verheißung empfangen. Das müssen wir verstehen. Es ging also dabei nicht ums Tun und du wirst empfangen, sondern es ging dabei nur, du glaubst, was ich sage, und dann bist du gerecht. Es ist ein sehr wichtiges Bild, denn das, wenn wir das übertragen auf heute, zu allen Zeitaltern, seit Adam an, wurde der Mensch gerecht, einzig aus dem Glauben. Nur aus dem Glauben. Warum? Weil Erlösung ist ein freies Geschenk Gottes. Erlösung kann man sich weder verdienen, noch erarbeiten, noch irgendetwas. Deswegen ist das, und wir wissen das, wir haben das lange genug besprochen, dass Erlösung einzig und allein durch den Glauben kommt. Aber es ist eine interessante Perspektive, wenn wir das aus dieser Richtung betrachten. Gehen wir ein paar Kapitel weiter, in Kapitel 17. Und schauen wir uns mal die Verheißung an, die Gott dort Abraham gab. Was war denn das für eine Verheißung? Worum ging es dort denn? Kapitel 17, wir lesen dort Verse 7 und 8. Gott sagt ihr, und ich will aufrichten meinen Bund zwischen mir und dir und deinem Samen. Jetzt muss ich kurz hier stehen bleiben. Diejenigen, die die revidierte Luther-Übersetzung haben, da steht Nachkommen. Das ist eine schlechte Übersetzung. Es sollte heißen Samen. Und das in der Einzahl. Same. Wer die revidierte Elberfelder oder die unrevidierte Elberfelder hat, der liest dann dort auch Same. Oder irgendeine andere Übersetzung. Und ich will aufrichten, also Vers 7, mein Bund zwischen mir und dir und deinem Samen von Geschlecht zu Geschlecht dass es ein ewiger Bund sei, also wir lesen, dass ein ewiger Bund, dieser Bund soll nie mehr weggehen oder aufhören, so dass ich dein und deines Samens Gott bin. Also der Bund, worin besteht der Bund? Der Bund mit Abraham, den Gott mit Abraham geschlossen hatte, war, dass Gott der Gott Abrahams und der Gott seines Samens werden sollte oder sein sollte. Das war die Verheißung. Und dass in dem Samen Abrahams alle Geschlechter gesegnet werden sollen. Und das lesen wir in Vers 8 dann. Und ich will dir und deinem Geschlecht nach dir das Land geben, darin du ein Fremdling bist, das ganze Land Kanaan, zu ewigem Besitz und will ihr Gott sein. Also das war die Verheißung, das war der Bund. Darum ging es in diesem Bund, den Gott mit Abraham schloss. Und ich möchte euch sagen, das war kein Bund, den damals die Juden betraf, der zwischen Gott und den Juden stattfand. Das hatte nichts mit Juden zu tun, sondern das hatte mit Abraham und seinem Samen zu tun. Abraham und seinem Samen. Mit niemandem sonst. Das müssen wir verstehen, während wir das lesen. Sonst bekommen wir ein falsches Verständnis. Sehr oft haben Menschen damit Probleme, einfach nur die Bibel zu lesen und das so stehen zu lassen. Und wenn wir lesen, nehmen wir das an, was dort steht. Hier heißt es, er will Gott sein, Abrahams Gott sein und seines Samens Gott sein. Das war die Verheißung, die Abraham gegeben wurde. Und natürlich, was wir vorhin gelesen haben in Kapitel 15, dass er seine Nachkommen oder seinen Samen so zahlreich machen möchte wie die Sterne am Himmel. Und wenn wir weitergehen in Kapitel 22, lesen wir dort ab Vers 17. Kapitel 22 ab Vers 17. Dann nehmen wir den Vers 16 noch dazu. Und sprach, ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du solches getan hast und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, will ich auch dein Geschlecht segnen und mehren wie die Sterne, hier sollte eigentlich wieder dein Samen segnen, und mehren wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Ufer des Meeres, und dein Samen soll die Tore ihrer Feinde besitzen. Seine Feinde. Und durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Es ist etwas verkehrt übersetzt. Aber wir werden das nochmal deutlich aus dem Galaterbrief erfahren. Denn dort haben wir einen himmlisch inspirierten Ausleger, den Paulus, der uns das auslegen wird. Na klar. Und dann werden wir sehen, was hier eigentlich Gott dem Abraham sagte. Aber damit wir ein Verständnis davon bekommen, was diese Verheißung überhaupt war. Also er hat ihm gesagt, ich will dein Geschlecht segnen und mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen. Und durch deinen Samen sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Das ist die Verheißung, die Abraham bekommen hat. Diese Verheißung galt Abraham und seinem Samen. Ich wiederhole es noch einmal. Es ist sehr, sehr wichtig. Das ist die Grundlage unserer ganzen Erlösung. Und es heißt hier, nicht und durch deinen Samen sollen die Juden oder soll Israel auf Erden gesegnet werden. Das wird hier nicht gesagt. Sondern alle Völker, das bedeutet die ganze Welt, alle Menschen auf der Erde sollen gesegnet werden, in seinem Samen. Nun, wir haben die Frage schon gestellt, aber was waren die Bedingungen denn für die Verheißung? Was waren denn die Bedingungen? Was hat Gott gesagt, wenn du dies oder das tust, zu Abraham? Wodurch bekam er diese Verheißung?
Ja. Glauben, was der Herr verheißen.
Es war überhaupt keine Bedingung. Es war überhaupt keine Bedingung. Wir lesen an keiner Stelle von irgendeiner Bedingung. Das Einzige, wie er diese Verheißung annehmen konnte, war einzig durch den Glauben. Hast du vollkommen recht. Aber er hat überhaupt nichts von Abraham gefordert. Deswegen ist die Erlösung ein Geschenk. Deswegen ist diese Verheißung ein Geschenk. Und diese Verheißung ist die Verheißung der Erlösung, die Abraham da gegeben wurde. Ganz ohne Zutun von Abrahams Fähigkeit, Abrahams Kraft, kam die Verheißung zu ihm als ein freies Geschenk. Gott gab ihm diese Verheißung als ein Geschenk, weil er Abraham geliebt hat und die ganze Welt geliebt hat. Deswegen gab er seinen Sohn. Und das war die Verheißung, die er dort Abraham gegeben hat, dass er seinen Sohn senden wird. Also, es gab überhaupt keine Bedingung. Aber gehen wir einmal weiter gehen wir nochmal zurück in Vers 15 und lesen wir 15 und 16, damit wir das nochmal klar erkennen. Und der Engel des Herrn rief Abraham abermals vom Himmel her und sprach: Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du solches getan hast und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont. Wie hat Abraham den Isaak opfern wollen? Wodurch? Durch den Glauben, das ist uns klar. Es war eine Tat, die er dort getan hat, ein Werk, könnten wir sagen. Er wollte seinen Sohn opfern und viele sagen, das ist das Werk, was er getan hat. Aber es war überhaupt kein vollkommenes Werk. Es war nichts, was Gott hätte annehmen können. Selbst wenn er ihn geopfert hätte, es hätte kein Ewigkeitswert gehabt in Gottes Augen. Denn alles, was der Mensch tut, ist unvollkommen. Aber was war vervollkommnet dadurch? Gehen wir einmal zu Jakobus und lesen wir das. Wir lesen in Jakobus, ich denke, das ist Kapitel 2. Ja, Kapitel 2, Vers 22. Und hier spricht Jakobus genau von dieser Begebenheit, als Abraham seinen Sohn opfern wollte. Und er sagt in Vers 22, da siehst du, dass der Glaube zusammengewirkt hat mit seinen Werken, mit Abrahams Werken. Und durch die Werke ist der Glaube vollkommen geworden. Ist Abraham vollkommen geworden durch die Werke? Durch das Opfer, das er dort darbrachte, dadurch, dass er seinen Sohn opfern wollte. Was ist denn zur Vollkommenheit gelangt? Weiß Abraham? Ist Abraham dadurch vollkommen geworden? Sein Glaube, seid ihr euch sicher? Steht das in dem Vers? Können wir der Bibel glauben? Können wir das glauben, was wir dort lesen?
Ja.
Sein Glaube wurde vollkommen. Wie konnte denn das geschehen? Wir haben einmal anderthalb Stunden darauf verwendet, um das zu besprechen, was da der Mensch alles tun kann, um seinen Glauben zu vervollkommnen. Und wir wissen, dazu gehört Opfer. Wer alles gibt dem Herrn, dessen Glaube ist vollkommen. Deswegen sagt er auch Christus zu dem reichen Jüngling, geh hin, verkaufe alles. Willst du vollkommen sein, sagt er zu ihm. So geh hin, verkaufe alles. Nicht, dass es einen Ewigkeitswert gehabt hätte in Gottes Augen, dass er alles verkauft und alles den Armen gibt. Nicht, dass der Mensch einen Lohn bekommen müsste dafür. Sonst wäre die Erlösung durch Verdienst. Der Mensch könnte es sich verdienen. Aber nein, so ist es nicht. Willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe alles und gib's den Armen. Und du komm und folge mir nach. Das ist Vollkommenheit. Warum? Wenn du alles aufgibst, so ist dein Glaube bezeugt das, dass dein Glaube vollkommen ist. Es macht dich aber nicht vollkommen. Der Glaube macht dich vollkommen. Aber dass der Glaube vollkommen ist, dazu bedarf es, dass du dein ganzes Leben übergibst. Deswegen sagte Christus an anderer Stelle, wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre von den Menschen empfangt? Wie könnt ihr glauben? Wie könnt ihr meinen, dass ihr glauben könntet, wenn ihr Ehre von Menschen empfangt? Also wenn wir alles dem Herrn übergeben haben, wird unser Glaube vollkommen. Wenn unser Glaube vollkommen ist, dann haben wir die Erlösung und die Verheißung in der Hand. Denn der Glaube ist der Arm oder die Hand, der die Verheißung Gottes ergreift. Und deswegen, nicht Abraham ist dadurch vollkommen geworden. Viele missverstehen das. Sondern wir dürfen die Bibel so annehmen, wie es sich hier liest. Und es heißt dir, da siehst du, sein Glaube ist vollkommen geworden durch sein Werk. Also nicht Abraham, sondern sein Glaube. Gut. Gott spricht hier in 1. Mose 22 und Vers 15, Vers 16. Er sagte, ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr. Weil du das durch den Glauben bezeugt hast, weil du solches getan hast und das deines einzigen Sohnes nicht verschont. Die Verheißung kam also zu Abraham als ein freies Geschenk und wurde von Gott bestätigt, wodurch? Oder bekräftigt, wodurch? Was tat er? Er sagt, ich habe bei mir selbst geschworen, durch einen Schwur bekräftigt. Wenn jemand, wir wissen das, wir kennen das als Menschen, wenn jemand dem anderen etwas erzählt und sagt, du, ich habe das und das gesehen, und der andere ist skeptisch und sagt, ah, das kann ich nicht glauben. Und er sagt, ich schwör's dir. Versucht man das zu bekräftigen. Jawohl, es ist wahr. Ich meine es wirklich so, wie ich sage. Gott tut es nicht, weil er schwören muss, sondern weil es dem Menschen einfach hilft, Gott zu glauben. Es hilft dem Menschen, Gott zu glauben, wenn Gott sogar noch einen Schwur leistet. Das zeigt die Unbeweglichkeit, die Unzerstörbarkeit, das nicht aufgehoben werden können des Schwures Gottes, der Verheißung Gottes. Es zeigt, dass diese Verheißung nicht wankt. Und das lesen wir an vielen Stellen. Dadurch möchte er das mit einem Schwur bekräftigen. Und wir wissen, wenn Gott schwört, und zwar bei keinem Größeren als sich selbst, weil kein Größerer da ist, so wissen wir, dass diese Verheißung eine ewig gültige Verheißung ist. Und er sagt es selber. Gott schwor bei sich selbst. Wenn wir jetzt in das Neue Testament übergehen und schauen, was Paulus im Galaterbrief darüber schreibt. Gehen wir mal zu Galater. Wie ich sagte, Paulus ist hier ein göttlicher Ausleger oder ein himmlischer Ausleger, was dieses Thema anbelangt. Und er spricht von genau dieser Sache, von dieser Verheißung, die Gott damals Abraham gab. Und er sagt ihm, lesen wir ab Vers 16 von Galater 3. Das ist ein sehr wichtiger Vers. Hier sagt Paulus, Galater 3, Vers 16, nun ist die Verheißung Abraham zugesagt und seinem Samen. Es heißt nicht und den Samen, als gelte es vielen, sondern es gilt einem und deinem Samen, welcher ist Christus. Gut, die Frage ist jetzt, die wir vorhin schon gestellt haben, wem galt diese Verheißung? Es waren zwei Menschen. Wem galt die Verheißung? Mit wem machte Gott diesen Bund? Wisst ihr, um nochmal darauf einzugehen, Bund, wenn wir normalerweise von einem Bund sprechen, meinen wir immer einen Vertrag, oder meistens meinen Christen einen Vertrag zwischen zwei Parteien. Eine Partei sagt der anderen Partei etwas zu für eine Gegenleistung. Ich tue meinen Teil, du tust deinen Teil. Und das ist bei vielen Menschen der Bund. Ein Bund, den zwei Menschen schließen, oder ein Bund, den Gott mit den Menschen schließt. Ich möchte euch aber sagen, dass das überhaupt nicht solch ein Bund war, den Gott mit Abraham schloss. Es war überhaupt nichts Zweiseitiges, sondern es war absolut einseitig. Es war nur von Seiten Gottes. Er sagte, ich gebe dir Verheißung als ein freies Geschenk. Ich sage dir heute, dass in deinem Samen die ganze Welt gesegnet wird. Ob du das glaubst oder nicht glaubst, das war nicht der ausschlaggebende Punkt. Überhaupt nicht. Aber dadurch, dass Abraham dem glaubte, wurde er gerecht gesprochen. Dadurch, weil er es glaubte. Aber es hing nicht von seinem Glauben ab. Es hing von überhaupt nichts ab. Es war kein zweiseitiges Geschäft, es war ein Versprechen, den Gott gab. Und das ist das Wichtige dabei, was wir verstehen müssen. Es war ein Versprechen. Nicht, wenn du dies und das tust, Abraham, dann wirst du. Nein. Ich habe dir das gegeben, glaubst du das? Und Abraham sagt, ja, ich glaube das, ja. Ich weiß, du kannst alles tun, was du dir vornimmst. Bist du gerecht? Dann bist du gerecht. Das ist alles. Gut. Hier lesen wir in Vers 16 also, Paulus hier fungiert hier, gilt als himmlisch inspirierter Ausleger des Alten Testaments, wie wir gesagt haben. Wenn wir lesen, wie er das erklärt, was wir gelesen haben im Alten Testament, dann sehen wir, was eigentlich hier, dann tun sich uns hier Schätze auf. Er sagt, nun ist die Verheißung Abraham zugesagt und seinem Nachkommen und seinem Samen. Es heißt nicht, und den Samen, als gelte es vielen. Er betont es also. Er sagt, mach dir keinen Fehler. Es gilt nicht vielen, sondern es gilt einem einzigen. Sondern es gilt einem, sagt er, denn es heißt, und deinem Samen, welcher ist wer? welcher ist Christus. Das ist sehr, sehr wichtig. Dieser Same ist also Christus. Wem galt also die Verheißung? Die Verheißung galt Abraham und
Christus.
Und Christus, sonst niemandem. Deswegen ist das so verkehrt. Wir haben jüdische Freunde und wir persönlich haben das so ein bisschen erleben dürfen, wie dieser jüdische Stolz eigentlich in diesen Menschen vorhanden ist. Und sie sagen ja, ihr Lieblingssatz ist sowieso immer, wir sind Gottes Volk. Aber dann selbst geben sie zu, Gott hasst uns, Gott liebt uns nicht, weil Gott straft uns so sehr und so weiter. Aber das steckt ihnen im Blut, sie sagen, wir sind Gottes Volk, wir sind Abrahams Nachkommen. Wo steht das? Seht ihr, Paulus legt das aus. Die Juden hatten das total missverstanden. Sie dachten, es geht um Israel. Und deswegen kam, als Jesus dann sagte in Johannes 4, ist das glaube ich, Johannes 6, wo dann er zu den Juden kam und sagte, wahrlich, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Und sie sagten, was, wir sind überhaupt keine Knechte und so weiter. Wir sind Abrahams Nachkommen. Sie haben das missverstanden, die sind überhaupt nicht Abrahams Nachkommen. Abrahams Same ist einzig und allein Christus und Paulus muss ihnen das auslegen. Paulus sagt, es gilt nicht für ihn. Abrahams Same ist einer und das ist Christus. Und in Christus wird die ganze Welt gesegnet. Und das ist eigentlich das, was wir betrachten wollen. Deswegen, die Verheißung galt Abraham, in seinen Samen soll die ganze Welt gerettet werden. Es betrifft uns heute. Wo sollen wir gerettet werden? Im Samen, in Christus. Das ist ein Ausdruck in Christus, den wir heute ganz besonders betrachten möchten. Also es galt Abraham und seinem Samen, Singular, Einzahl, nicht Mehrzahl. Hat Gott mit diesem Bund mit Abraham und Jakob geschlossen? Diese Frage haben wir schon geklärt. Mit Isaac?
Nein.
Und Abraham? Nein, das galt nur Abraham und seinem Samen, welcher ist Christus. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen einen Vers und lesen den vorhergehenden Vers, sehen wir etwas Interessantes. Paulus möchte nämlich auf einen ganz bestimmten Punkt hinaus. Er möchte uns etwas klar machen. Und er sagt in Vers 15, liebe Brüder, ich will nach menschlicher Weise reden. Man hebt doch das Testament eines Menschen nicht auf, wenn es bestätigt ist und setzt auch nichts hinzu. Was geschieht mit einem Testament? Im Griechischen ist das Wort, das mit Testament und mit Bund übersetzt wurde, dasselbe Wort. Es ist Diatheke. Glaube ich, ist das richtig ausgesprochen. Diatheke. Das ist im Urtext das Wort, das sowohl für Bund als auch für Testament verwendet wurde. Er spricht hier von dem Bund. Und er sagt, wenn einmal ein Bund bestätigt ist, ein Testament, wir kennen Testamente, wir kennen den letzten Willen. Menschen machen sowas, wenn sie alt geworden sind und sie schreiben ein Testament, wem sie alles hinterlassen wollen. Und wenn der Mensch gestorben ist, dann ist dieses Testament bestätigt. Wenn es einmal bestätigt ist, sagt Paulus, wird dieses Testament nicht mehr aufgehoben und es wird auch nichts mehr hinzugesetzt. Und er spricht von dem Bund, den Gott mit Abraham schloss. Er sagt, dieser Bund verändert sich in keinster Weise, denn das ist ein Testament. Und dieses Testament hat Gott mit einem Schwur bekräftigt, hat bestätigt mit einem Schwur. Lesen wir es weiter jetzt in Vers 17 von Galater 3. Ich meine aber dies, sagt Paulus, das Testament, das von Gott zuvor bestätigt worden ist, wird nicht aufgehoben durch das Gesetz, das 430 Jahre danach gegeben worden ist, so dass die Verheißung zunichte würde. Wir müssen da ein wenig Hintergrunderklärungen machen. Damals, als Abraham die Verheißung gab, Gott Abraham die Verheißung gab, gab es das geschriebene Gesetz noch nicht. Das kam erst 430 Jahre später, am Berg Sinai. Und am Berg Sinai hat Gott die 10 Gebote offenbart auf zwei Steintafeln. Und er hat sie in einer geschriebenen Form den Juden gegeben, damit sie wissen können, was sein Moralgesetz beinhaltet, wie Gott in seinem Charakter ist, wie er in seiner Natur ist. Bevor dieses Gesetz kam, gab es kein Gesetz. Wir lesen darüber, Paulus sagt in Römer 5, Vers 13, dass es davor kein Gesetz gab. bedeutet nicht, dass Gott davor nicht existiert hat. Das bedeutet einfach, das geschriebene Gesetz war noch nicht da. Und Paulus sagt hier, das Testament, das von Gott zuvor bestätigt worden ist, wie wurde es bestätigt? Was hat denn Gott getan? Er hat durch einen Schwur hat er dieses Testament, diesen Bund bestätigt. Und er sagt, das Testament, das von Gott zuvor bestätigt worden ist, wird nicht aufgehoben durch das Gesetz, das 430 Jahre danach gegeben worden ist, sodass die Verheißung zunichte würde. Deswegen, all diese Christen, die versuchen durch das Gesetz, Seligkeit kommt einzig und allein durch die Verheißung, die Gott Abraham gab. Nur dadurch kommt Seligkeit. Das ist ein freies Geschenk. Seligkeit ist ein freies Geschenk, das Abraham gegeben wurde. Und diese Seligkeit ist in Christus. Diese Erlösung ist in Christus. 430 Jahre danach kam das Gesetz. Es wurde offenbart in geschriebener Form, in schriftlicher Form. Den Menschen gegeben, und das hatte eigentlich den Zweck, es hatte drei Gründe, warum Gott das gab. Ich denke, wir gehen darauf noch etwas später ein. Deswegen lasse ich das erstmal. Aber er sagt, das wird nicht aufgehoben, die Verheißung, die ihm gegeben wurde. Und danach kommt ein Gesetz hinzu. Was war der Grund? Aber das Gesetz hebt die Verheißung nicht auf. Das Gesetz wurde also nicht gegeben, um etwas Neues anstelle der Verheißung zu setzen. Nein. Und das möchte Paulus sagen. Man hebt doch das Testament nicht mehr auf, sagt er. So dass die Verheißung zunichte würde. Die Verheißung steht also fest. Die kann nicht durch das Gesetz, das 430 Jahre später gekommen ist, aufgehoben werden. Jetzt schaut einmal in Vers 10. Viele Christen suchen Erlösung durch das Gesetz. Sie meinen, sie halten das Gesetz und bekommen Gerechtigkeit dadurch. Aber schaut einmal, wie Paulus hier völlig einer anderen Meinung ist. Er sagt in Vers 10, denn die aus den Werken des Gesetzes leben, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht sei jeder, der nicht bleibt bei alledem, was geschrieben steht in dem Buch des Gesetzes, dass er es tue. Was ist das Problem eines Menschen? Warum kann er nicht durch das Gesetz gerecht werden? Er kann es nicht halten. Gut, wenn er jetzt 99% halten würde und 1% nicht, könnte er selig werden? Durch das Gesetz? Nein, das geht nicht. Warum ist er also verflucht, der Mensch? Was sagt der Vers? Verflucht sei jeder, der nicht bleibt bei 90% von dem, was geschrieben steht in dem Buch. Bei alledem, das ist das Problem des Menschen. Kein Mensch kann das Gesetz perfekt halten. Und darum geht es nur. Einzig und allein Gott und sein Sohn sind in völliger Harmonie mit ihrem Gesetz. Denn sie sind die Gesetzesgeber. Sie haben das Gesetz gegeben, weil es ein Ausdruck ihres Charakters ist, ihres Wesens, ihrer Natur. Und deswegen haben sie das Gesetz gegeben. Und nur sie können das Gesetz halten, weil sie sind in Harmonie. Jedes Wesen ist abhängig von Gott, um das Gesetz halten zu können. Völlig abhängig, sei es ein Engel oder die anderen Wesen auf den anderen Planeten. Sie sind völlig von dem Geist Gottes abhängig. Ist der Geist Gottes nicht in ihnen, sind sie in völliger Disharmonie mit dem Gesetz. Es besteht keine Harmonie mehr. Denn nur das Leben Gottes ist Harmonie mit dem Gesetz. Denn das Leben Gottes ist das Gesetz, das lebendige Gesetz. So, das ist das Problem des Menschen. Der Mensch ist geboren von Natur aus als Sünder. Er ist als Sünder geboren. Er kann nichts Gutes tun. Und das ist das Problem. Deswegen sagt er, alle Menschen sind unter der Fluch. Diejenigen, die aus dem Gesetz erlöst werden wollen, sie sind unter dem Fluch, weil kein Mensch kann das Gesetz halten. Es ist ein Ding der Unmöglichkeit. Nur Gott kann das Gesetz halten. Und deswegen ist Gottes Plan, dass er das Gesetz hält in uns. Nicht, dass wir das halten. Gott wollte das nie beweisen. Viele Menschen sagen, und gerade Adventisten, das ist ein Standardspruch, den Adventisten aus sagen. Und ich weiß, ich habe sehr viel Opposition dadurch erfahren, dass ich gesagt habe, dass Gott nie erwartet hat oder auch nie beweisen wollte dem Universum, dass der Mensch das Gesetz halten kann. Das wollte er nie beweisen. Schwester White erklärt das. Sie sagt, er wollte beweisen, dass Gott verbunden, Göttlichkeit verbunden mit Menschlichkeit, nicht sündigt. So drückt sie es aus. Göttlichkeit verbunden mit Menschlichkeit nicht mehr sündig. Das ist die einzige Chance, die wir haben. Und ich war schockiert, wie ich von einigen Adventisten gehört habe, dass Christus nicht in uns lebt, dass wir nicht in Christus sind, sondern Christus ist neben uns, Christus ist über uns, Christus ist sonst wo, aber nicht in uns drin. Und ein anderer Bruder, ich hatte euch ja schon mal erzählt, sagte zu mir, nein, nein, die Bekehrung ist eigentlich nur, dass Gott aus dem Buch all deine Sünden tilgt. Er löscht alles aus, alle schlechten Taten, die du bisher getan hast. Er macht es sauber. Und dann sagt er so, jetzt habe ich das sauber gemacht, ich gebe dir einen neuen Start, einen neuen Anfang. Und jetzt musst du aber schauen, dass du das richtig machst diesmal. Ich vergebe dir alles, was du getan hast in der Vergangenheit. Aber in Zukunft musst du dich anhalten, sonst gibt es Ärger. Ich kann dir das kein zweites Mal rauslöschen da. Also streng dich an. Streng dich an und mach, dass du bewirke deine Erlösung mit Furcht und Zittern, nehmen viele in den Mund. Und vergessen den darauffolgenden Vers, denn Gott ist, der bewirkt beides in euch, das Wollen und das Vollbringen. Das vergessen sie dann leider. Und denken, sie müssten für etwas arbeiten, was ihnen frei geschenkt ist, in Form einer Verheißung. Und das ist das riesige Problem, wenn Göttlichkeit sich nicht mit Menschlichkeit verbindet, sagt Schwester White an anderer Stelle, gebe ich auf die Bemühungen eines Menschen nicht einen Pfifferling. Sie sagt das in Ausgewählte Botschaften Band 1. Ich habe das früher nicht verstanden, weil ich das nie so betrachtet habe. Aber jetzt verstehe ich, was sie meint. Sehr oft sind die Schriften von Schwester White ein bisschen komisch zu lesen, weil sie betont immer diese Sache so sehr, dass Menschlichkeit mit der Göttlichkeit verbunden werden muss. Und viele haben jetzt Probleme gehabt mit der Aussage auch, dass Christus das Leben in sich hatte und so weiter. Und sie sagen, nein, das kann nicht sein, weil die Dreieinigkeit nicht stimmt. Aber das bezeugt überhaupt keine Dreieinigkeit, dass Christus das Leben in sich hat. Gott hat Christus gegeben, das Leben in sich zu haben. Und Christus bezeugt das selbst. Er musste das Leben in sich haben, damit er es in die Menschlichkeit hineinbringt. Aber das verstehen wir erst jetzt durch das Verständnis des Evangeliums. Ich verstehe es erst jetzt. Seit geraumer Zeit. Dadurch, dass Gott in die Menschlichkeit das ewige Leben zurückgebracht hat, die Göttlichkeit zurückgebracht hat, dadurch ist das ewige Leben für jeden einzelnen Menschen vorhanden. Seit 2000 Jahren. Als ein freies Geschenk. Und das war die Verheißung, die Gott damals Abraham gab. Er sagte zu Abraham, in deinem Samen werden die ganzen Völker gesegnet werden. Ihr müsst dafür nichts tun. Ich liebe euch und deswegen gebe ich euch die Verheißung. Aber Herr, ich kann doch nichts dafür tun. Deswegen ist es Gnade. Aber ich kann dir nichts als Gegenleistung geben. Ja, deswegen ist es Gnade. Aber ich kann dir nicht einmal danken. Deswegen ist es Gnade. Ein Geschenk, ein freies Geschenk. Weil wir es nicht aus uns selbst können. Das ist das Wundervolle am Evangelium. Deswegen ist es eine frohe Botschaft. Und für viele ist das eine Last, weil sie das Evangelium nicht verstehen. Und sie denken, sie kommen jetzt zu Gott und Gott verlangt von ihnen, tu dies, tu das und tu jenes. Gott verlangt nichts von alledem. Aber eins verlangt er. Gib mir dein ganzes Leben. Gib mir alles. Er will nicht unsere Taten haben. Er will das ganze Leben haben. Er begnügt sich nicht mit deinen Taten. Nein, er will noch mehr. Er will deine Gedanken. Und da bleibt er nicht stehen. Er will dein Leben haben, das ganze Herz. Deswegen sagt er, gib mir dein Herz, ich gebe dir fleischernes Herz. Das ist der Plan Gottes und für viele ist das zu viel. Denn es ist viel einfacher, jemandem zu sagen, du solltest Kaffee trinken lassen. Käse ist ungesund, lass das mal. Es ist einfach. Dazu braucht man Gott nicht. Gottes Geist muss dazu nicht sein. Wie viele Vegetarier gibt es, die nicht an Gott glauben? Wie viele Menschen gibt es, die mit dem Rauchen aufhören? Wie viele Menschen gibt es, die mit dem Alkoholtrinken aufhören? Schwere Alkoholiker, die sich vom Alkohol abwenden. Wie viele Menschen gibt es, die getötet haben und jetzt es nicht mehr tun? Taten retten uns nicht und Taten verdammen uns nicht. Es ist das Herz, die Natur, die wir besitzen, die uns völlig unfähig macht zu leben. Das ist das riesige Problem, das der Mensch hat. Er kommt auf die Welt mit einem von Gott getrennten Herzen. Und das hat Adam bewirkt. Und ein anderer sagt, das ist aber unfair. Was habe ich denn damit zu tun? Ich hab doch nichts Schlechtes getan. Adam hat es doch getan. Das stimmt, es ist sehr unfair. Aber es ist Realität. Es ist Realität. Es ist genauso wie wenn dieses Beispiel haben wir auch öfter verwendet, wenn ein Kind AIDS bekommt von der Mutter. Das Baby wird geboren, besitzt AIDS, weil die Mutter AIDS hatte. Sie hat es von irgendwohin mitgebracht oder der Vater hat es irgendwohin mitgebracht. Das Kind wächst auf und sagt, ich habe AIDS, das ist so unfair. Ja, es ist sehr unfair. Aber es ist Realität und das Kind hat AIDS in sich und wird irgendwann sterben, wenn die Krankheit sich so, wenn die Krankheit so fortschreitet. Und Adam durch seine Sünde hat eine Krankheit über die Menschheit gebracht, die viel schrecklicher ist als AIDS oder Krebs oder irgendetwas. Es ist der Tod. Sünde ist Trennung von Gott. Und als er gesündigt hat, hat er das ganze Menschengeschlecht getrennt von Gott. Und so kommen wir auf die Welt, getrennt von Gott. Und so können wir auch nichts Gutes tun. Einmal kam der reiche Jüngling zu Jesus und sagte, guter Meister, was soll ich tun, um gerettet zu werden? Und Christus sagt, weißt du auch, was du da sagst? Guter Meister. Nur einer ist gut, Gott allein im Himmel. Wenn du mich also gut nennst, weißt du, wer ich bin? Ist dir bewusst, mit wem du sprichst? Wer mich sieht, sieht den Vater. Und deswegen, er wollte das ganz klar machen. Er sagte, Gott allein ist gut. Das bedeutet, jeder Mensch, der getrennt ist von Gott, was ist der? Vielleicht böse. Wie kann ein böser Mensch gute Taten hervorbringen? Wie kann er das? Wie kann ein böser Mensch das vollkommene Gebot Gottes halten? Wie kann er das tun? Deswegen ist er unter dem Fluch, seht ihr es? Deswegen ist der Mensch unter dem Fluch. Und Paulus sagt, ja, der Mensch kann nicht aus dem Gesetz selig werden. Warum? Er ist unter dem Fluch. Warum ist er unter dem Fluch? Weil er das Gesetz nicht halten kann. Warum kann er das Gesetz nicht halten? Weil sein Herz vollkommen böse ist. Von Geburt an. Was hat er dazu getan? Gar nichts. Abraham hat was getan. Adam hat etwas getan. Adam hat uns in diese Lage gebracht, nicht wir. Wir werden geboren mit einem von Gott getrennten Leben. Wenn Gott nicht, der gute Gott, nicht im Herzen wohnt, gibt es in diesem Herzen auch nichts Gutes. Das ist eine logische Schlussfolgerung. Selig ist der, der das erkannt hat, der das nicht nur in Theorie verstanden hat, sondern der das erfahren hat. Der sein Leben betrachtet und darin nichts Gutes mehr sieht. Der Erfahrungen gemacht hat durch Gottes Gnade, die ihm gezeigt haben, was im Menschen steckt. Nichts Gutes. Sehr oft prahlen die Menschen von sich und sagen, ja, so gut ist, so schlecht ist der Mensch nun auch wieder nicht. Wir haben auch Gutes in uns. Nimm zum Beispiel die Liebe zwischen Mutter und Sohn oder Mutter und Tochter. Mutter und dem Kind. Das ist doch eine, und das ist aus dem Menschen. Jegliche Liebe, die existiert, wenn es echte Liebe ist, kommt einzig und allein von Gott. Weil Gott ist die Liebe. Wir sind von Natur aus getrennt von Gott. Deswegen existiert keine Liebe in uns. Das, was viele Menschen Liebe nennen, ist überhaupt keine Liebe. Es ist Selbstsucht. Denn was ist, wenn das Kind einmal etwas anders ist, als ich es mir vorstelle als Vater? Was ist dann? Und Gott ist nicht in mir. Schaut hinaus in die Welt. Wie werden Kinder behandelt? Tu dies oder jenes, dann bekommst du auch das und das. Wenn du das und das tust, dann kriegst du Schläge. Und sehr oft brauchen das die Kinder, denn sie verstehen das nicht anders. Sie verstehen das nicht anders und sie müssen es verstehen. Aber was ist die Motivation? Was ist die Motivation, die im Herzen ist, einer Mutter und eines Vaters, die so etwas tun? Und die Motivation ist vollkommen Eigensucht. Deswegen ist auch, selbst wenn ein Mensch, es gibt so viele Stars und so viele große, bekannte, berühmte Menschen, die viel spenden, viel Geld spenden, meinetwegen in eine Krebsstiftung oder sonst was. Und Menschen sagen, ach, das ist einer, der kümmert sich wenigstens, der hat ein gutes Herz. Aber warum? Sehr oft erfährt man dann, dass sie das von der Steuer sehr gut absetzen können. Und dass sie dadurch, sehr oft ist das Propaganda, es ist eine Werbung, weil ein neues Album rauskommt von irgendeinem Sänger und dann spendet er und dann kommt er wieder in die Schlagzeilen und dann, das ist einfach. Was ist die Motivation, mit der du das tust? Selbst wir, wenn wir Zeugnis geben. Sehr viele Geschwister stellen sich raus und geben Zeugnis davon, was sie getan haben, Gutes. Und dann erwähnen sie manchmal so nebenbei, ja, Gott hat mir Hilfe gegeben, da und da. Aber, ja, und ich konnte ihm helfen und ich konnte das tun den Menschen und ich habe das getan den Menschen und so weiter. Wie wenig werden echte Zeugnisse gehört heutzutage von Geschwistern? ein echtes Zeugnis, wo Gott im Menschenleben gewirkt hat und dadurch irgendein Wunder passiert ist. Sehr wenig hört man sowas. Deswegen müssen wir auch unsere Zeugnisse untersuchen. Warum gebe ich Zeugnis? Warum lese ich die Bibel? Warum stehe ich auf zum Singen? Warum setze ich mich hin? Was ist das? Ist das zum Programm geworden? Warum tue ich es? Sagt es mir mein Herz oder sagt es gerade jetzt der Plan, der Stundenplan, den wir haben? Das ist das große Problem. Menschen stehen sehr in Gefahr, irgendetwas zu tun, aus Gewohnheit heraus. Und alles, was nicht aus dem Glauben kommt, lesen wir in Römer 10, ist Sünde. Römer 15 ist das Glauben. Alles, was nicht aus dem Glauben kommt, ist Sünde. Das ist das riesige Problem des Menschen. Deswegen, alles, was ihr tut, das tut im Glauben an den Herrn Jesus. Gehen wir wieder zurück. Also, die Verheißung kam zu Abraham ohne. Wir haben jetzt ein bisschen erklärt, warum das so ist, dass wir das Gesetz nicht halten können. Weil der Mensch durch und durch schlecht ist und er kann ein perfektes Gesetz unmöglich halten. Deswegen sagt auch Christus, kann denn ein fauler Baum gute Früchte hervorbringen? Genauso ihr könnt auch nichts Gutes hervorbringen, die ihr böse seid. Christus hat es deutlich angesprochen. Er hat Klarheit geschaffen. Das ist unmöglich. Die Verheißung kam also 430 Jahre vor dem Berg Sinai. Abraham damals 430 Jahre vor Sinai hat die Verheißung bekommen. Später kam das Gesetz hinzu und manch einer fragt, ja Moment einmal, wozu das Gesetz? Wir haben gesagt, das Gesetz, wer versucht durch das Gesetz selig zu werden, der ist verflucht. Weil er nicht alles halten kann, was das Gesetz von ihm fordert. Und wir lesen in Jakobus, dort sagt Jakobus klar, ich glaube Jakobus 2, Vers 20 oder 22, dass wenn jemand das ganze Gesetz hält, aber schuldig ist an einem Punkt oder einen Punkt bricht, so ist er am ganzen Gesetz schuldig. Deswegen, wenn einer sich davor hütet, ein Ehebrecher zu sein, ein Lügner zu sein, aber ab und zu etwas mal stiehlt, mitgehen lässt, ist er genauso. Ein verflucht vom Gesetz. Er ist unter dem Gesetz. Das Gesetz verdammt ihn. Denn es geht nicht um die Tat. Es geht um sein Herz. Das Herz, das ihm sagt, nimm das mit. Das Herz, das ihm sagt, ach, sprich doch eine kleine Lüge. Das Herz, das ihn dazu bringt, brich doch mal die Ehe. Gehorche mal deine Mutter nicht, dein Vater. Das ist das Herz. Und deswegen sagt Christus, dass nicht die Taten das Problem sind, auch nicht die Gedanken. Aus den Gedanken kommen Taten. Aber nicht die Gedanken, sondern es geht noch viel tiefer. Und Jesus sagt in Markus, an einer Stelle in Markus, er sagt, aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord aus dem Herzen. All diese Dinge kommen aus dem Herzen. Dort ist das Problem und das Herz ist natürlich ein Sinnbild für unsere Natur, für das, was wir sind. Alles, unser ganzes Leben, das sind wir. Wir sind Sünder von Geburt an. Und das ist unser riesiges Problem. Ja, also aus den Werken des Gesetzes versuchen gerecht zu werden, die sind verflucht. Jakobus 2, Vers 10, jetzt fällt es mir ein, ist, wo er sagt, wer das Gesetz hält, sündigt dabei in einem Punkt, der ist dann dem ganzen Gesetz schuldig. Gehen wir einmal zu Vers 11, lesen wir weiter. Galater 3, Vers 11. Dass aber durchs Gesetz niemand gerecht wird, vor Gott ist offenbar. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern der Mensch, der es tut, wird dadurch leben. Das ist interessant. Er sagt also deutlich, dass der Gerechte aus Glauben lebt. Und er macht hier einen Riesenunterschied. Nicht Glaube und Werke, das möchte er hier ganz klar geklärt haben. Und er sagt, nein, nein. Nicht, dass irgendjemand meint, Glaube plus Werke. Das ist nicht die Verheißung. Verheißung beinhaltet nicht Glaube und tu gute Werke, sondern Glaube allein und du bist gerettet. Und Paulus besteht darauf. Schaut einmal, wie dickköpfig er darauf besteht. Er sagt, das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern der Mensch, der es tut, wird dadurch leben. Das ist das richtige Verständnis vom Gesetz. Der Mensch, der aus dem Gesetz gerecht werden möchte, der muss alles tun, was das Gesetz fordert. Wenn er es schafft, alles zu tun, ist er natürlich gerecht, bezeugt es, dass er gerecht ist. Und deswegen sagt er, dass das Gesetz nicht aus Glauben ist. Gehen wir zu Vers 18. Vers 18 sagt er, denn wenn das Erbe durch das Gesetz erworben würde, so würde es nicht durch Verheißung gegeben. Gott hat es aber Abraham durch Verheißung frei geschenkt. Er betont es noch einmal. Er sagt, wenn es aus dem Gesetz kommen würde, dann würde es nicht aus Glauben kommen. Dann würdest du das tun und würdest dafür Lohn empfangen. Und das sagt er in Römer auch. In Römer sagt er das Gleiche. Er sagt, denn die aus den Werken des Gesetzes sind, die empfangen einen Lohn dafür. Wenn jemand arbeitet, bekommt er Lohn. Aber die Verheißung kommt nicht durch einen Verdienst, sondern die Verheißung kommt allein durch den Glauben zu uns. Also er sagt, Gott aber hat es Abraham durch Verheißung frei geschenkt. Es ist ein freies Geschenk. Wir haben das lang genug betrachtet und lange genug darüber gesprochen, sodass es uns jetzt mittlerweile klar sein müsste. Da kommt die Frage natürlich auf bei vielen Christen, Gerechtigkeit durch Glauben und durch Gesetz. Und genau das hat hier der Apostel Paulus klar erklärt. Er sagt, nein, nicht plus Gesetz, sondern einzig und allein durch den Glauben. Wenn wir Vers 13 lesen, springen ein bisschen hin und her, weil es einen besseren Zusammenhang gibt. Vers 13, hier heißt es, Christus aber hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes, da er zum Fluch wurde für uns, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Damit der Segen Abrahams durch die Heiden, unter die Heiden komme, in Christus Jesus und wir den verheißenen Geist empfingen durch den Glauben. Einzig durch den Glauben. Christus hat alles, den Fluch von uns genommen, wir wurden verflucht vom Gesetz. Er hat den Fluch von uns genommen, indem er für uns zum Fluch wurde. Er wurde ans Holz genagelt und er hat die ganzen Sünden der ganzen Welt mit sich genommen. Er hat alles zusammengekehrt. Alles Sünde, was in der Welt war. Und hat es mit sich genommen. Das bedeutet, wenn wir heute nach Sünde suchen, viele Christen haben mit Sünde zu kämpfen. Sie sagen, ach, ich komme von dieser und dieser Sache nicht los. Das ist so eine schlechte Gewohnheit. Und ich weiß, es ist Sünde in Gottes Augen, aber ich schaffe es nicht, es abzulegen. Für den kommt die gute Nachricht, gerade recht. Weißt du, dass es keine Sünde gibt seit 2000 Jahren? Weißt du, dass Christus die Sünde weggenommen hat? Er hat alles weggenommen und mit ans Kreuz genommen. Was tust du mit Sünde? Was plagst du dich mit Sünde? Sünde ist weg. Sünde ist offiziell keine Barriere mehr zwischen Gott und den Menschen. Diese Mauer, heißt es im Alten Testament, ich glaube in Hesekiel, wurde niedergerissen. Es besteht keine Mauer mehr, einzig und allein hier, weil es die Menschen nicht wissen. Und weil es der Mensch nicht weiß, kann es nicht glauben. Denn was kannst du glauben, was du nicht weißt? Nichts. Du kannst nicht etwas glauben, was du nicht weißt. Und du kannst nicht etwas annehmen und leben, was du nicht glaubst. Selbst wenn du es hörst. Selbst wenn du es weißt jetzt. Aber du schenkst dem keinen Glauben. Wird es nie zur Realität in deinem Leben. Denn wie kannst du etwas leben, was du nicht glaubst? Du kannst nur das leben, was du auch glaubst. Das ist das große Problem des Menschen. Deswegen haben wir mit vielen Geschwistern zu kämpfen und wir sagen, wir versuchen ihnen das Evangelium klarzumachen. Sie schreiben sich und sie sagen, meinst du etwa, und dann fangen sie an mit dem Ganzen, dass die Gebote nicht mehr gelten und so weiter. Das sagen wir doch alles überhaupt nicht. Schwester White sagte damals 1888, viele haben genauso damals diese Befürchtung gehabt, dass das Gesetz völlig untergraben wird dadurch, durch Gerechtigkeit, durch Glauben. Und weil die Adventisten so ein Volk sind, das ganz stark die Gebote Gottes immer erhoben hat, haben sie Angst gehabt. Und der damalige Präsident, Generalkonferenzpräsident, der sagte, nein, wir bleiben bei den alten Marksteinen, bewegt euch keinen Zentimeter, nehmt nicht an, was dort gesagt wird. Und so hat sich die Gemeinde dagegen gestellt. Das war furchtbar. Schwester Weid hat bitterlich gelitten darunter und geweint. Aber als sie gemerkt hat, dass die Gemeinde das ablehnt, zuerst war die Riesenfreude da. Sie hört die Botschaft, die sie versucht hat, ihr ganzes Leben nach ihren eigenen Worten der Gemeinde klarzumachen. Und jetzt kommt es von Wagner und Jones in einem klaren Licht und die Gemeinde lehnt das ab. Und als sie das gesehen hat, wie die Gemeinde das ablehnt, sie hat ihren Augen kaum getraut. Sie war zerbrochen, niedergebeugt von dieser schrecklichen Sache. Und sie hat danach Tausende von Seiten geschrieben, wo sie über 1888 schreibten und die ganzen Umstände, die ganze Situation erklärten, warum die Gemeinde das nicht angenommen hat und erklärt, dass der Stolz das Problem war und so weiter. Und heute ist das Gleiche. Wir erklären es den Geschwistern und sehr viele sind skeptisch. Sehr viele möchten das nicht hören, denn es bedeutet, diese Botschaft besagt, du musst dein Alles dem Herrn übergeben. Alles, komplett. Sonst hast du nichts von dem. Alles zu übergeben ist eine harte Sache. Der Mensch wird bis zum Ende kämpfen. Der Mensch wird sich bis zum Ende hinter dem Busch verstecken, wie Adam und Eva, bis Gott alle Büsche ausgerissen hat und alle Bäume, so dass sie sich nicht mehr verstecken können. Und dann erst kommen sie ans Ende ihres Ichs. Und wenn sie nichts mehr haben, dann brechen sie vor dem Kreuz zusammen. Und deswegen ist sehr oft so, dass manch einer mit Krankheit zu tun hat. Sehr oft sendet Gott in seiner Gnade Krankheit. Sehr oft sendet Gott in seiner Gnade Streitigkeiten, in der Gemeinde Spaltung. Sehr oft sendet Gott Umstände, Situationen, in denen der Mensch dorthin getrieben wird, dass er erkennt, ich kann mich nicht mehr selbst verlassen. Es geht nicht mehr. Ich muss alles dem Herrn übergeben. Und das tut er in seiner Gnade. Gelobt sei der Herr dafür, dass er das tut. Und viele Geschwister sind sehr skeptisch. Viele wollen dem Herrn nicht alles übergeben. Das war das Problem von 1888. Sie haben danach, nachdem die Botschaft von Wagner und Jones kam, gingen die einige der Brüder auf ihre Zimmer und haben Wagner und Jones nachgeäfft, nachgemacht, lustig gemacht sich über sie und die Botschafter verspottet und so weiter. Weil sie eine Botschaft nicht annehmen können, die da sagt, du bist nichts, Christus ist alles. Das ist eine harte Botschaft für das Ich. Das Ich rebelliert bis zum Schluss. Und deswegen sind leitende Brüder damals gegen die Botschaft gegangen. Leitende Brüder, die eigentlich bekehrt sein müssten. Und heute genauso. Leitende Brüder, und in ihrem ganzen Wesen offenbart sich, dass sie ihr Ich nicht dem Herrn übergeben haben. Aber sie bekleiden führende Positionen. Und haben Stellungen inne, die sie niemals bekleiden dürften, sagt Westerwald. Denn jemand, der nicht offen und ehrlich bereit ist, unvoreingenommen Ansichten, umstrittene Ansichten zu überprüfen, der ist nicht geschickt, irgendein Amt im Werk Gottes zu begleiten, sagt sie. Deutlich, ausgewählte Botschaften waren eins. Deswegen, wenn jemand sich so versperrt, und wie oft haben wir das erlebt? Wir versuchen es den Geschwistern zu sagen. Das ist so, wie wenn ich jemandem, wir haben das schon mal angesprochen, ich gebe dem Kai 1 Million Euro und dann gehe ich zu ihm und sage, ich habe dir 1 Million Euro gegeben. Und der Kai, ach, das kann ich nicht glauben, was erzählst du mir? Er sagt, doch, ich habe dir 1 Million Euro. Nee, das kann nicht sein. Komm, du machst einen Scherz. Und ich sage, nein, aber es stimmt. Guck doch auf dein Konto. Ich gucke nirgendwo hin. Du hast mir eh nichts überwiesen. Du machst einen Spaß mit mir. Und ich versuche ihn davon zu überzeugen und ihm die Freude mitzuteilen, dass er jetzt endlich Millionär geworden ist. Und er will es nicht haben. So ist es mit den Geschwistern, mit vielen von ihnen. Mir tut das Herz weh. Wir kommen zu ihnen und sagen, du hast ewiges Leben. Du sollst nicht Gotteslästerung betreiben. Niemand darf das sagen, ich habe ewiges Leben. Wir müssen kämpfen hier bis zum Schluss und dann haben wir hoffentlich, ja, so sagen es die Moslems auch. Ich habe mich neulich mit einem Moslem unterhalten und der hat das auch so gesagt. Der hat gesagt, ja, also, der hat das erklärt. Ja, also bei uns ist das so, entweder wirst du, es war nicht in einem Gespräch, ich habe das gehört irgendwo. Entweder du tust Gutes dein ganzes Leben lang und hoffst, dass du genug Gutes getan hast, dass dich Gott akzeptiert, oder du begehst Selbstmord, wirst Märtyrer, indem du andere auch Ungläubige mit dir mitnimmst, zum Beispiel ein Bombenattentat und so weiter, dann kommst du direkt in den Himmel. Na, das sind schöne Aussichten, wenn Menschen so in den Himmel gelangen. Aber so glauben sie es, so beschränkt, das sind heidnische Vorstellungen. Gott hat nichts mit heidnischen Erlösungsvorstellungen zu tun. Gott hat nichts am Hut mit Selbsterlösung. Er überlässt den Menschen keinen einzigen Zentimeter im Werk Gottes. Kein Zentimeter Ruhm für den Menschen. Alles gebührt ihm. Alles gebührt ihm und dem Lamm. Weil sie zu zweit haben es von Anfang bis zum Ende durchgezogen. Glaubst du es, bist du gerettet. Du bist selig. Glaubst du es nicht, machst du doch Gott zu einem Lügner. Ist es nicht so? Du machst ihn zu einem Lügner und sagst, nein, das glaube ich nicht. Du brauchst meine Hilfe, Gott. Ich bin mir sicher. Ich kann viel Gutes tun für dich. Und viele sind so in einer Partnerschaft mit Gott und sagen, ja Gott, weißt du tust deinen Teil, nicht du mein Teil. Wir sind Partner, ebenbürtig in diesem, wir haben einen Vertrag. Du schenkst mir Kraft und ich trage meine Kraft dazu bei und am Ende schaffen wir es gemeinsam. So tut es dem Ich gut. Das ist der Stolz des Menschen. Das hört sich doch besser an, als zu sagen, du hast überhaupt nichts, Christus hat alles. Du bist nichts, Christus ist alles. Du bist nicht mehr am Leben, du bist tot, Christus lebt. Das ist eine harte Botschaft für sich. Die möchten wir nicht haben. Und deswegen sträuben sich viele dagegen und gehen dagegen an und wollen das nicht hören und so weiter. Und deswegen machen wir dieses Studium, damit wir klar sehen, dass es überhaupt nicht um das Gesetz geht. Es geht um eine Verheißung, die wir durch den Glauben empfangen. Nur darum geht es. Für viele ist das zu einfach. Es ist zu unglaublich, um es glauben zu können. Zu faszinierend. Aber das ist das Evangelium. Wenn Gott etwas macht, siehe, es ist sehr gut. Wenn er gebietet, wenn er spricht, so geschieht es. Wenn er gebietet, so steht es da. Das ist unser Gott. Gelobt sei der Herr, dass er so ist. Dass wir keinen heidnischen Gott dienen, dem wir auch noch irgendwelche Opfer bringen müssen, um ihn zu besänftigen. Sehr oft sind Menschen und Adventisten und Christen auf diesem Niveau und benehmen sich zu Gott auf dieser Ebene. Wenn wir anschauen, was dieser Fluch ist, wir haben also gelesen, dass Christus für uns zum Fluch wurde. Schauen wir uns einmal an, was dieser Fluch alles ist. Was hat denn... Wir wurden verflucht. Wir waren unter dem Fluch. Christus kam, um von uns diesen Fluch wegzunehmen. Was war dieser Fluch, der jetzt nicht mehr über uns ist? Schauen wir uns das an in Matthäus 27. Matthäus 27. Vers 46. Hier heißt es, und um die neunte Stunde schrie Jesus laut, Eli, Eli, lama asabtani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Was ist also der Fluch? Trennung von Gott. Das ist der Fluch gewesen, den er ans Kreuz trug. Das ist der Fluch, den er von uns weggenommen hat. Es gibt keine Trennung mehr von Gott. Deswegen sind wir Botschafter an Christi statt, die da sagen, die zu den Menschen gehen sollen und sagen sollen, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn Gott ist schon längst, hat sich schon längst versöhnt mit der Welt. Er hat nichts gegen die Welt, nichts gegen die Menschen. Sünde trennt uns nicht von Gott. Das ist eine herrliche Botschaft. Eine Botschaft, die frei macht. Sehr oft habe ich das gehört, jetzt werden wir das davon hier und da gesprochen haben, die Menschen sagen immer wieder, die das verstanden haben, herrlich ist diese Botschaft, wie wunderschön, das gibt Hoffnung, man erhält Kraft direkt, man versteht auf einmal, was es bedeutet, Gottes Kind zu sein. Und das ist das Herrliche bei dem Ganzen. Es ist also Trennung von Gott. Schaut einmal in Römer 10, lesen wir das nochmal kurz, warum dieser Fluch über Israel gekommen ist, in Römer 10. Wir lesen in Römer 10, Vers 3, warum dieser Fluch über Israel gekommen ist. Hier heißt es, denn sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt, und suchen ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten und sind so der Gerechtigkeit Gottes nicht untertan. Denn Christus ist des Gesetzes Ende. Wer an den glaubt, der ist gerecht. Deswegen sagt Paulus sehr oft, Geschwister, lasst euch kein schlechtes Gewissen machen. Lasst euch nichts einreden durch menschliche Philosophie und erfundene Dinge. Ihr bräuchtet noch das, ihr hättet das noch nötig, ihr müsstet das noch tun. Nein, in Christus seid ihr vollkommen, weil in Christus wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid vollkommen in ihm. Seine herrliche Botschaft. Wer in Christus ist, der ist vollkommen in Christus und er braucht nichts mehr als Christus und das jeden Tag. Er muss sich nur noch an Christus festklammern und seine einzige Bestrebung den ganzen Tag über muss sein, er muss Christus durch den Glauben stets vor Augen haben. Das ist das einzige Werk, das der Mensch tun muss. Sonst gar nichts. Denn in Christus ist alles vorhanden. Du brauchst dir nichts zu erarbeiten. Das sieht das Evangelium nicht vor, dass du Christus nachahmst, dass du ihn nachmachst, dass du ihn kopierst. Das ist ein verkehrtes Verständnis und ein falsches Evangelium. Sondern das Evangelium besagt, du und Christus, ihr seid eins. Deswegen heißt es, in Christus gibt es keinen Griechen, keinen Juden, keinen Sklaven, keinen Freier, keinen Mann und keine Frau, sondern alle sind einer in Christus, ein einziges Wesen, eine Person, und das ist Christus. Wenn wir Christus sind, erkennen wir, der Sieg, den er damals hatte vor 2000 Jahren, gehört uns. Das vollkommen sündlose Leben, das er gelebt hat vor 2000 Jahren, gehört uns. All seine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist unser. Deswegen gibt es kein Problem mehr mit Sünden. Und wenn wir am Morgen aufstehen, haben wir nicht mehr zu kämpfen mit Sünden, sondern wir wissen, wir sind Gottes Kinder in Christus Jesus. Das ist die herrliche Botschaft dabei. Gehen wir noch einmal zurück zu Galater. Wir lesen weiter in Vers 19. Galater 3, Vers 19. Jetzt kommen wir zu der Frage, wozu denn das Gesetz? Und Paulus stellt diese Frage vor uns, denn er wusste, dass diese Frage kommt. Er sagt, die Verheißung wurde gegeben und danach, 430 Jahre später, kommt das Gesetz. Und ein Mensch fragt sich, Moment, es gab eine Verheißung, warum kommt denn das Gesetz dann? Verändert das Gesetz etwas? Und er sagt, nein, denn ein Testament, bei einem Testament verändert man gar nichts. Das bedeutet, Gott hat es bestätigt durch einen Schwur und deswegen das Gesetz, das später dazu kam, ändert nichts an der Verheißung, rein gar nichts, denn diese Verheißung ist eine ewige Verheißung. Wozu also dann das Gesetz, stellt sich die Frage. Ja, und jetzt lesen wir das. Wozu dann das Gesetz? Was soll dann das Gesetz, fragt Paulus. Es ist hinzugekommen, um der Sünde willen. Um der Sünde willen. Bis der Nachkomme da sei, dem die Verheißung gilt. Und zwar ist es von den Engeln verordnet durch die Hand eines Mittlers. Er sagt also, das Gesetz ist hinzugekommen um der Sünde willen. Was sagt uns das? Was bedeutet um der Sünde willen? Damals das Volk, vor der Sintflut sehen wir das deutlich, das Volk wurde so böse, so boshaft, so schlecht. Sie haben ihre, nicht dass sie schlecht wurden, sondern sie haben ihre Bosheit in ihrem Herzen so stark angefangen zu offenbaren, dass sie begonnen haben, einander zu töten, die schlimmsten Dinge zu tun. Und so ist es auch damals bei den Juden gewesen. Und Gott musste ihnen ein Einhalt gebieten. Er musste die Sünde stoppen, sonst hätten sie sich selbst vernichtet. Das ist das große Problem. Und deswegen sagt Paulus, es ist hinzugekommen. Man kann sich das so vorstellen wie mit Kindern. Kinder streiten sich ständig untereinander. Und jetzt kommt die Mutter und sagt so, jetzt, der eine sitzt hier und der andere sitzt dort. Die Kinder verstehen es nicht ganz, aber das hält sie wenigstens ab davon, einander weh zu tun. Etwas, irgendeine Dummheit zu tun, Schlechtes zu tun. Oder du gehst auf dein Zimmer und du gehst auf dein Zimmer. Dann, damit sie getrennt werden, und das ist ein Gesetz. Das Gesetz kommt hinzu, weil Moral nicht mehr wirkt. Prinzipien werden von den Kindern nicht verstanden. Deswegen kommt Gesetz hinzu. Und Gott sagt so, ich gebe euch ein Gesetz. Wenn du das und das tust, dann werde ich dich bestrafen. Plötzlich sieht das Bild anders aus. Das macht aber die Verheißung nicht zunichte. Wir lesen das. Was sagt der Vers? Wie lange würde die Verheißung oder würde das Gesetz dauern? Das Gesetz ist hinzugekommen. Wie lange? Dort steht ein Wort. Bis. Bis. Was sagt euch dieses Wort bis? Was ist das? Was soll das sagen? Das ist eine zeitliche Begrenzung. Bis. So wie wenn irgendetwas im Haus kaputt ist. Ich kann es nicht reparieren, aber ich kann es provisorisch verbinden. Meinetwegen, ein Kabel ist gerissen und ich verbinde das so, drehe das so zu, aber das kann so nicht bleiben für alle Ewigkeit. Das wird irgendwann wieder Probleme geben. Also muss ich irgendjemanden holen, einen Elektriker, der das richtig wieder zusammenflicken kann. Oder zum Beispiel, wenn wir einen Rohrbruch haben, wie es der David das Beispiel benutzt hat. Ein Rohrbruch im Haus und ich stopfe da irgendwas hinein, ein Stück Holz, das hält das Wasser erstmal davon ab, rauszukommen aus dem Rohr, aber ich kann das so nicht lassen. Das ist also erstmal gut, aber es muss jetzt ein Klempner geholt werden, der dann alles richtet, Also dieses Holz ist drin, bis der Klempner kommt. Das Gesetz ist hinzugekommen, bis dass der Nachkomme da sei. Bis dass Christus kommt. Das Gesetz war also bis Christus. Das möchte Paulus sagen. Ab Christus gilt das Gesetz nicht mehr. Das bedeutet nicht, dass das Gesetz die Gültigkeit verloren hat. Das bedeutet, dass wir nicht mehr unter dem Gesetz sind. Was bedeutet unter dem Gesetz? Sehr oft benutzen Christen Ausdrücke, die sie nicht erklären können. Ja.
Es gibt eine Verschiebung des Gesetzes.
Mhm.
30 Zentimeter ja, tief.
Ja. Das ist ein gutes Beispiel, ja. Richtig. Das Gesetz muss also nicht hier sein, sondern muss auch hier runtergehen, 30 Zentimeter tiefer rutschen. Ins Herz muss das gehen. Aber weil es nicht im Herz ist, nur im Kopf, ist das Gesetz, kann das Gesetz nicht bewirken, dass wir schuldlos dastehen. Weil wir tun das Gesetz nicht aus Natur, sondern wir tun das Gesetz aus Furcht. Weil sonst werden wir bestraft. Ist ein kindisches Niveau. Und sehr viele Adventisten und sehr viele Christen sind immer noch auf diesem Niveau. Deswegen hat Gott in seiner Gnade, sagt Schwester White, eine Botschaft gesandt, die die Ehre des Menschen in den Staub legt und das für ihn tut, was der Mensch aus sich selbst nicht tun kann. Deswegen hat Gott in seiner Gnade diese Botschaft gesandt. Weil wir Kinder waren, unter dem Gesetz verwahrt. Das ist das, wovon Paulus hier versucht, uns Erklärung zu geben. Wir brauchten Gesetz, weil wir nicht fähig waren, ewige Dinge zu begreifen. Also musste Gott uns ein Gesetz geben, damit er Nummer 1, wir haben das hier gelesen in Vers 19, um der Sünde willen, um uns davon abzuhalten, einander zu töten, um uns davon abzuhalten, einander Schaden zuzufügen. Das ist Grund Nummer 1. Lesen wir Grund Nummer 2. Das finden wir in Römer 7. Römer 7. Lesen wir dort Vers 7. Römer 7, Vers 7. Hier heißt es, was sollen wir denn nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Ist das Gesetz schlecht? Weil es wieder weg muss? Es kam 430 Jahre nach der Verheißung hinzu und gilt nur bis Christus kommt. Ist es dann schlecht, das Gesetz? Und er sagt, nein, das sei ferne. Aber die Sünde erkannte ich nicht. Außer durchs Gesetz. Die Sünde erkannte ich nicht, außer durchs Gesetz. Grund Nummer 2, um die Sünde zu erkennen, damit wir die Sünde erkennen. Dazu ist das Gesetz hinzugekommen, weil das Gesetz offenbart, was Sünde ist. Deswegen sagt Paulus, denn ich wusste nichts von der Begierde, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Und dann sagt er, deswegen nahm das Gesetz, die Sünde, das Gesetz zum Anlass und tötete mich. Durchs Gesetz, sagt er. Davor war die Sünde nie tödlich. Warum? Weil kein Gesetz da war. Und das Gesetz hat nicht gesagt, du, das ist Sünde. Und deswegen war Sünde nicht da. Sünde war nicht vorhanden. Deswegen konnte auch niemand verklagen wegen Sünde. Und das sagt er in Römer 5, Vers 13. Er sagt, die Sünde war wohl in der Welt, ehe das Gesetz kam. Aber wo kein Gesetz ist, da kann Sünde nicht angerechnet werden. Gott konnte nicht sagen, du hast gesündigt. Der Mensch hat gefragt, wogegen? Hat doch keine Ahnung, hat doch nichts Geschriebenes vor sich. Wogegen habe ich gesündigt? Und Gott hätte dann gesagt, ja, du sollst nicht stehen. Niemand hat mir gesagt, dass Stehen verkehrt ist. Und deswegen konnte Gott nicht, und Paulus sagt, Gott konnte sie nicht beschuldigen, bevor das Gesetz nicht da war. Gut, das Gesetz kommt also hinzu, behütet die Menschen davor, sich gegenseitig zu vernichten, zu zerstören. Nummer 1. Nummer 2. Offenbart, was Sünde ist, damit wir uns selbst erkennen, damit wir erkennen, dass wir durch und durch sündhaft sind. Grund Nummer 2. Und jetzt lesen wir Grund Nummer 2 in Galater 3, Vers 24. Vers 24. So ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen, auf Christus hin, damit wir durch den Glauben gerecht würden. Nummer 3, das Gesetz führt uns zu Christus. Es gibt vielleicht noch mehr Gründe, aber das sind so die drei Hauptgründe, warum Gott das Gesetz gegeben hat. Und Gott hat das Gesetz nicht gegeben, damit wir das Gesetz halten. Das war nie seine Absicht. Das Gesetz sollte eins tun, uns davon abhalten, dass wir uns gegenseitig töten. Nummer 2, dass wir erkennen, was Sünde ist. Und Nummer 3, damit das Gesetz uns zu Christus führt. Das bedeutet, ein Mensch kommt zu den 10 Geboten. Sieht die 10 Gebote, vergleicht sich damit wie in einem Spiegel und sieht, mein Charakter ist vollkommen anders. Ich bin überhaupt nicht wie Gott. Er versucht jetzt, das Gesetz zu halten. Und er sieht, ich habe keine Chance, aus eigener Kraft so zu werden wie Gott. Sonst würde das Selbsterlösung heißen. Das ist das, was New Age predigt. Buddhismus, Hinduismus, suche den Gott in dir selbst. Katholizismus, tu gute Werke. Selbstkasteiung, Ablasszahlungen an die Kirche, Reliquienbesichtigung und so weiter. Dieser Gedanke hat Einzug gehalten genau in den Adventismus. Und der Adventismus denkt, halte die Gebote. Tu, anstatt Glaube. Mach dies, mach das, dann wirst du selig. Adventismus ist stark verloren. Deswegen, damals, es war ein Grund, weil die Gerechtigkeit durch den Glauben verworfen hatten, war das eigentlich der Grund oder der Auslöser dafür, dass sie einen falschen Gott anstelle Gottes, weil den echten haben sie verworfen. Und sie haben dann die Dreieinigkeit angenommen. Das musste so kommen. Sie haben das nicht zurückgewiesen, Gerechtigkeit durch den Glauben. Gott haben sie dadurch gesagt, wir haben eine bessere Methode, Gott. Wir können uns selbst erlösen. Und der Gott der Kirche der Selbsterlösung, des Katholizismus, ist dann auch prompt reingekommen. Weil sie haben den schon im Herzen angebetet. Und die Dreieinigkeit kam dann hinein in die Adventgemeinde. Und jetzt versuchen sie sogar die Dreieinigkeit aus der Bibel zu bereiten. Schrecklich ist die Dunkelheit geworden, aber nicht nur in Bezug auf Dreieinigkeit, sondern in Bezug auf Erlösung. Wie bekomme ich Erlösung? Für viele ist das so eine unglaubliche Sache geworden. Glaube nur. Viele haben Angst, dass wir billige Gnade predigen. Aber billige Gnade geht ganz anders. Billige Gnade sagt, was, das Gesetz? Kümmere dich überhaupt nicht ums Gesetz. Glaube nur. Rauch weiter, trink weiter, tu dies, tu das, du bist gerettet. Aber das sagen wir nicht. Nein. Ganz im Gegenteil, wir sagen, du musst vollkommen sterben. Dein Ich vollkommen dem Herrn übergeben. Das ist die härteste Botschaft, die überhaupt da war für einen, der egoistisch veranlagt ist. Und das sind alle Menschen.
Ja. Demnach, wir werden nicht gerettet durch Streben, sondern durch Sterben.
Durch Sterben. Nicht streben, sondern durch Sterben. Das ist ein gutes Wortspiel. Aber es ist so. Nicht durch irgendetwas, was wir tun. Deswegen sagt Paulus an anderer Stelle, so geht es nicht um jemandes Wollen oder Laufen, sondern es geht einzig und allein um die Gnade Gottes. Es geht nicht darum, was du tust oder was du willst oder was du nicht willst. Es geht darum, was Gott getan hat und ob du es glaubst, was er getan hat. Das unterscheidet die Heiden von den Christen. Heiden glauben dem nicht, was Gott sagt, weil Gott ist ein Monstrum. Ihr Gott ist ein Monstrum, der kann jede Sekunde umschwappen und irgendein etwas Böses im Schilde führen gegen die Menschheit und er zerstört sie durch Vulkan oder irgendetwas. Das ist eine heidnische Vorstellung. Christen hingegen wissen, dass Gott völlig gut ist und gerecht macht den, der aus dem Glauben ist. Der an ihn glaubt. Also das Gesetz ist unser Zuchtmeister gewesen. Das Gesetz ist dazwischen hineingekommen als eine Notlösung, aber es sollte nicht. Wenn ich sage Gesetz und Gesetz ist nicht mehr, dann meine ich die Regierung des Gesetzes. Es gibt zweierlei Arten von Regierung, wodurch Menschen regiert werden. Entweder durchs Gesetz oder durch den Geist. Wenn dir das Gesetz sagt, du sollst dies und dies tun, wenn du immer noch das Gesetz brauchst, wir haben da viele Beispiele gehört, zum Beispiel mit dem Rauchen. Wenn ich starker Raucher bin und ich komme in ein Restaurant und dort ist ein Schild, Rauchen verboten, bin ich unter dem Gesetz. Ich bin unter dem Gesetz und ich habe darunter zu leiden. Ich hätte gern eine Zigarette, das sagt meine Natur. Mein ganzer Körper verlangt danach. Brauche Nikotin und ich will rauchen, aber das Schildchen sagt mir, Rauchen verboten. Und ich bin unter dem Gesetz und das Gesetz drückt mich, weil meine Natur ist anders. Meine Natur ist genau gegen das Schild. Meine Natur sagt, rauche. Das Schild sagt, rauche nicht. Ich brauche also ein, wenn ich dort im Restaurant sauber bleiben möchte, wenn die Luft frei, sauber gehalten werden soll, brauche ich das Schild. Wer ist mein Gott? Wer sagt mir, was zu tun ist? Das Schild. Das Gesetz. Deswegen sind wir nicht mehr unter dem Gesetz. Das bedeutet nicht, dass wir befreit sind vom Gesetz, dass wir das Gesetz nicht mehr halten müssen. Nein, das Gesetz muss uns nicht mehr sagen, tu dies oder tu das. Denn unsere Natur hat sich nun verändert. Und das gleicht einem Menschen, der in das gleiche Restaurant kommt, und er ist von Natur aus Nichtraucher. Er hasst den Gestank des Rauchs. Gilt für ihn das Gesetz? Gilt für ihn dieser Verbot mit dem Schild? Den interessiert das überhaupt nicht. Es gehört zu seiner Natur, dass er nicht raucht. Er beachtet das Schild gar nicht. Das Schild hat überhaupt keine Macht. Er ist nicht unter dem Gesetz, er ist nicht unter dem Fluch. Deswegen brauchen wir, was brauchen wir jetzt? Müssen wir unsere Taten ändern? Sehr oft hört ein Raucher auf zu rauchen, geht in das Restaurant und er würde so gern was, eine Zigarette anzünden. Aber er hat ja aufgehört und er würde so gern wieder was rauchen. Und andere rauchen, er sieht die anderen rauchen und, oh, und seine Natur sagt, ich möchte rauchen, aber sein Verstand sagt, nein, es ist ungesund für dich, du hast doch aufgehört, lass es doch jetzt sein. Aber seine Natur ist immer noch da und begehrt auf. Das ist das riesige Problem. Jemand, der dessen Herz verändert wurde, den interessiert das Rauchen überhaupt nicht mehr. Der hat auch kein Verlangen mehr nach dem Rauchen. Ich gebrauche diesen Vergleich, weil das ist etwas, was wir jeden Tag erleben können und was wir verstehen. Aber so ist es mit dem Gesetz. Nun sagt uns nicht mehr das Gesetz anhand der 10 Gebote, tu und du wirst gerettet, sondern es heißt, glaube und du wirst gerettet. Wenn wir jetzt weiterlesen, wir schließen jetzt auch ab, lesen wir weiter in Vers 21. Wie ist dann das Gesetz gegen Gottes Verheißungen? Das sei ferne. Denn nur wenn ein Gesetz gegeben wäre, das lebendig machen könnte, käme die Gerechtigkeit wirklich aus dem Gesetz. Aber die Schrift hat alles eingeschlossen unter die Sünde, damit die Verheißung durch den Glauben an Jesus Christus gegeben würde, denen, die glauben. Ehe aber der Glaube kam, waren wir unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen. Auf den Glauben hin, der dann offenbart werden sollte, so wie ich sagte. Es wurde uns eine Regierung gegeben, die Regierung des Gesetzes. Das Gesetz hat uns angefangen zu sagen, du sollst das nicht, du sollst das nicht, du sollst das nicht. Bis wann? Bis zu der Zeit, wo wir beginnen zu begreifen, warum wir das nicht tun sollen. Und dann kommt Christus in unser Herz. Dann brauchen wir kein Gesetz mehr, das uns sagt, tu dies oder tu das. Wir tun es aus Natur. Von Natur aus. Warum? Weil Christus tut immer von Natur aus, was das Beste ist. Und wenn Christus in uns ist, tut er von Natur aus das, was das Beste ist. Und wir brauchen kein Gesetz mehr. Jetzt regiert uns der Geist, nicht mehr das Gesetz. Das bedeutet, das Gesetz ist für mich überhaupt nicht ausschlaggebend mehr. Deswegen sagt Paulus an einer anderen Stelle, mit dieser Aussage haben viele, gerade Adventisten, große Probleme. Er sagt, das Gesetz ist für den Gerechten nicht, sondern nur für den Gottlosen. Und die Adventisten sagen, Moment, aber warum? Warum? Die 10 Gebote haben ewige Gültigkeit, natürlich. Aber das Gesetz sagt dir nicht mehr, was du tun sollst. Nun sagt der Geist, was deine Natur ist, was du tust. Alles wird geregelt, wenn du in Christus bist, wenn du gestorben bist. Wenn du wirklich Buße erlebt hast in deinem Leben, Umkehr und in Christus bist, durch die Neugeburt, dann bestimmst du am Morgen nicht, was du den ganzen Tag über tun wirst, sondern Christus macht alles für dich. Er bestimmt, was du am Morgen tust, am Mittag und am Abend, und im Abend. Dein ganzer Tag ist verplant. Du hast nichts mehr für dich. Und ein Bruder sagte zu mir, es war in einem Taufgespräch, und er sagte zu mir, bedeutet das, dass ich auch nicht mehr planen kann, wann ich in Urlaub war? Und ich sage, selbstverständlich nicht. Das tut alles Christus. Wenn er es für richtig hält, gehst du mit ihm in Urlaub. Wenn nicht, bleibst du zu Hause. Wenn er will, dass du irgendwo anders hingehst, gehst du dorthin. Du hast überhaupt nichts mehr für dich. Bist du bereit, das einzugehen? Und der Bruder hat eine kurze Zeit überlegt. Ich habe gemerkt, er hatte mit sich zu kämpfen. Und er sagte, ja, ich bin bereit, ich bin bereit. Puh, habe ich mir gedacht, gut, in Ordnung. Dank sei dem Herrn dafür. Aber es war schon ein Schock. Ich habe es an seinen Augen sehen können. Weil er hat so auch nachgefragt. Bedeutet das, ich kann überhaupt nichts mehr planen im Leben? Genau das bedeutet es. Christus plant alles für dich. Warum? Weil wir leben nicht mehr. Wir leben nicht mehr, sondern Christus lebt in uns. Das ist das. Und viele sagen, es ist Anmaßung. Die Bibel sagt, es ist Glaube. Es ist das Evangelium. Jeder, der das glaubt, der weiß, er ist tot, er ist gestorben. Dadurch wird Christus erhoben, wird Christus verherrlicht. Nicht wir. Wir sind nichts. Christus ist alles. Wir sind gestorben. Christus lebt. Wir tun gar nichts. Christus tut alles. Das ist die herrliche Botschaft. Das ist der einzige Weg zur Erlösung. Wir können uns nicht hineinmogeln, indem wir auch etwas tun und versuchen, durch irgendeine Tat gerecht zu werden. Durch Essen, durch Kleidung, durch irgendetwas, was ich tue. Hat nichts mit der Lösung zu tun. Ich offenbare dadurch nur meinen Unglauben, wie Israel damals in der Wüste. Und die mussten alle umkommen. Lesen wir weiter. Ehe aber der Glaube kam, Vers 23, waren wir unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen auf den Glauben hin, der dann offenbart werden sollte. So ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen. Vergangenheit. Auf Christus hin, damit wir durch den Glauben gerecht würden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Zuchtmeister. 1888 war ein Streitgespräch, wurde darüber geführt, was dieser Zuchtmeister eigentlich ist. Wegener hat gesagt, es ist das Moralgesetz, es sind die 10 Gebote. Ein anderer hat gesagt, von den Ältesten dort, es ist das Zeremonialgesetz. Und Schwester White kam dann hinzu und brachte Licht über die Sache und sie sagte, es ist beides. Es ist sowohl das Zeremonialgesetz als auch die 10 Gebote. Das ganze Gesetz, im Griechischen steht dort das Gesetz ohne den definitiven Artikel das. Das finden wir dort nicht. Sondern es heißt einfach nur, so ist Gesetz unser Zuchtmeister gewesen. Und Gesetz, wenn es so im Griechischen geschrieben steht, dann heißt es das ganze Gesetz allgemein, überhaupt, alles was Gesetz ist, war unser Zuchtmeister, ist nicht mehr, es ist vorbei. Warum? Weil der Mensch, der von neuem geboren ist, der braucht kein Gesetz mehr, das ihm sagt, du sollst dies tun, sondern der tut es von Natur aus, weil er hat ein neues Herz bekommen. Das ist das Herrliche dabei. Gehen wir weiter. Vers 26, denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Hier ist nicht Jude noch Grieche. Hier ist nicht Sklave noch Freier. Hier ist nicht Mann noch Frau. Denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Nicht eins, als ob wir im Geist eins wären, als ob wir in der Meinung eins wären. Ihr seid alle einer in Christus Jesus. Ein einziger, und das ist Christus. Weil ihr lebt nicht mehr, sondern Christus lebt. Hat Christus jemals Probleme gehabt mit Sünde? Niemals. Die Schrift sagt, er wurde versucht in allem wie wir, aber ohne Sünde. Niemals. Deswegen, habt ihr Christi Leben, habt ihr kein Problem mit Sünde. Deswegen ist das Evangelium so herrlich. Dann, Vers 29, jetzt kommen wir zu dem Schlüsselvers. Gehört ihr aber Christus an, so seid ihr ja Abrahams Same und nach der Verheißung erben. Was haben wir gelernt, wer ist Abrahams Same?
Christus.
Was sagt hier Paulus? So seid ihr Christus. Und nach der Verheißung erben. Das ist die Botschaft, die uns die Bibel gibt. Wie herrlich ist das? Wir sind nicht uns selbst überlassen, uns auf unsere schwache menschliche Kraft allein gestellt. Und Gott verlangt von uns nicht das Unmögliche, dass wir etwas vollbringen, was wir nicht können. Nein, er sagt, ihr seid alle durch den Glauben in meinen Sohn. Und in meinen Sohn existiert Freiheit. Denn der Herr ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, dort ist Freiheit. Freiheit wovon? Freiheit von der Knechtschaft der Sünde, Freiheit vom eigenen Ich, Freiheit von der Welt, Freiheit von Satans Anschlägen. Wir sind vollkommen befreit, wir sitzen zur Rechten der Majestät in der Höhe. Ein königliches Leben als Kinder Gottes. Das ist das Evangelium. Ich hoffe, dass das deutlich wird dadurch, dass wir nichts Verkehrtes sagen, wenn wir sagen, alles was ich bin, alles was ich habe, ist Christus und sonst nichts. Ich bin tot. Das Leben, das ich jetzt lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat. Das ist das Einzige, was ich noch besitze. Und jeder, der gestorben ist, der glaubt es. Der nicht gestorben ist, der kann es nicht glauben. Was kann er glauben? Er sieht den ganzen Tag, dass er immer noch lebt, immer noch am Leben ist. Deswegen ist es so ehrlich. Paulus sagt, gehört ihr aber Christus an, so seid ihr ja Abrahams Same. Und nach der Verheißung erben. Und diese Same ist Christus. So seid ihr ja Christus. Und nach der Verheißung erben. Denn wer ist der Erbe? Christus allein. Nur er ist allein der Erbe. Ihm gilt die Verheißung. Ihm gilt das Testament, das Gott gegeben hat. Nicht uns. Nicht Isaac. Nicht irgendjemandem. Nicht den Juden. Nur Christus. Deswegen bist du nicht Christus. Bist du nicht sein. Dann hast du nichts. Und das ist der letzte Vers, den wir lesen wollen. Römer 8, Vers 9. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich. Wenn denn Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Der gehört ihm nicht. Der ist nicht in Christus. Und er hat ein Riesenproblem. Weil es gibt keinen Ausweg mehr für ihn. Außer der Tod wartet nur noch. Und das ist das, was ich euch ans Herz legen möchte. Ich hoffe, dass wir ein richtiges Verständnis darüber haben, damit wir nie wieder Angst haben, der Bibel zu glauben. Denn sehr oft werden wir einfach nur für etwas verklagt, weil wir einfach der Bibel glauben. Das war von jeher so. Das ist die Wahrheit, die Gott jedem Einzelnen ins Herz legen möchte. Und beten wir darum, dass unsere Geschwister ein klares Verständnis davon bekommen, damit sie einmütig mit allen Heiligen zusammen sagen können: Ich lebe doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir.